Das NDR2-Update um 12 mit Jessica Liedtke.
Ab heute gilt das Klimaanpassungsgesetz. Wie können wir uns besser vor Starkregen und Hochwasser schützen? Und es ist Spanien. Deutschlands EM-Viertelfinalgegner steht fest. Wie groß sind da die Chancen? Es gießt gerade wieder in Strömen vor dem Studiofenster hier. Erst vergangene Woche ist ja ein dolles Unwetter über den Norden gezogen. Und da haben wir es wieder gesehen, wie schnell hier die Straßen unter Wasser stehen. Auch weil es nicht vernünftig ablaufen kann. Keller und geparkte Autos laufen dann voll. Wegen des Klimawandels ist klar, sowas wird in Zukunft häufiger und wohl auch heftiger passieren. Starkregen, Hochwasser, aber auch Hitze. Wir müssen uns gegen diese Folgen wappnen, sagt die Bundesregierung und hat das Gesetz dazu auf den Weg gebracht. Das Gesetz für Klimaanpassung. Jan Zimmermann, NDR 2 Berlin. Das Gesetz, das sieht vor, dass alle Kommunen in Deutschland sich dem Klima besser anpassen sollen. Zum Beispiel wie?
Ja, also die Städte, Gemeinden und die Kreise, die müssen zum einen ein Konzept erarbeiten, eine Klimaanpassungsstrategie, und zum anderen geht es dann ganz konkret um mehr, zum Beispiel mehr Grünflächen in den Städten, die bei starkem Regen das Wasser besser aufnehmen und speichern können. Dann bei Hitze sorgen diese Grünflächen für Abkühlung. Es gibt zum Beispiel auch diesen Begriff der Schwammstädte, die eingesetzt werden sollen. Also Städte, Bezirke, wo das Wasser besser aufgenommen werden kann und gespeichert werden kann. Genauso zum Beispiel wie auch begrünte Fassaden, die sorgen auch für Abkühlung. Hinzu kommen viele, viele weitere Maßnahmen wie Trinkwasserbrunnen oder eben der Hochwasserschutz, ganz wichtig, beispielsweise Polderanlagen und die Renaturierung von Flüssen. Und auch Hitzeschutz in sozialen Einrichtungen spielt eine wichtige Rolle, etwa in Pflegeheimen.
Weißt du vielleicht, wo sowas schon gut funktioniert?
Also es gibt unterschiedliche Beispiele. In manchen Städten und Gemeinden, die können schon so ein Konzept vorlegen. Die haben schon etwas, andere arbeiten noch daran und wiederum andere haben noch gar nicht damit angefangen. Und es gibt, die Vorbilder sind dann auch die Städte und Gemeinden, die bereits Klimaanpassungsmanagerinnen oder Manager haben, die sich dann eben genau darum kümmern, eben diese Konzepte zu erarbeiten, das Umgesetzte eben auch auszuwerten, zu überprüfen, wo muss nachgesteuert werden. Solche Stellen gibt es schon und solche Menschen, die das in den Kommunen machen.
Aber wie schnell kann und soll sowas jetzt in der Tat dann umgesetzt werden?
Das ist schwierig zu beantworten. Also so schnell wie möglich, das hofft zumindest Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Und die Bundesregierung selbst hat sich ja auch verpflichtet, eine Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen vorzulegen. Laut Lemke soll das bis Ende des Jahres der Fall sein. Und in den einzelnen Kommunen, da hängt es natürlich auch stark vom Engagement vor Ort ab und natürlich vom Geld.
Apropos Geld, wie wird das finanziert?
Das ist ein großes Problem. Das Klimaanpassungsgesetz ist nicht mit Geld ausgestattet. Es gibt also jetzt kein extra Budget oder ähnliches. Das Bundesumweltministerium kann lediglich über Förderprogramme einzelne Maßnahmen finanziell unterstützen. Ansonsten liegt der Ball eben bei den Ländern und bei den Kommunen. Und die Länder fordern deshalb, dass sich der Bund an der Finanzierung beteiligt. Eine Einigung gibt es aber an dieser Stelle noch nicht. Und deshalb ist auch der Erfolg des Gesetzes in gewisser Weise ungewiss. Weil auf dem Papier sind die Aufgaben jetzt klar definiert. In der Praxis könnten die Maßnahmen aber auf der Strecke bleiben, vor allem in Kommunen, die ohnehin verschuldet oder knapp bei Kasse sind.
Danke für die Infos, Jan Zimmermann in Berlin. Dieser Plan, der ist wohl eher nicht aufgegangen. Frankreichs Präsident Macron wollte mit den Neuwahlen in seinem Land ja das eigene, das liberale Lager stärken. Stattdessen hat dort jetzt die extreme Rechte deutlich gewonnen. Allen voran der Rassemblement National. Wir erinnern uns, bei der Europawahl vor 3 Wochen hatte Macrons Bündnis viele Stimmen verloren. Daraufhin hatte er im eigenen Land Neuwahlen ausgerufen. So ein bisschen nach dem Motto, besinnt euch nochmal, zeigt mir, dass ihr mich doch wollt. Jetzt also das Desaster. Sie wollen ihn nicht. Ende dieser Woche folgt zwar noch die Stichwahl, aber klar ist schon jetzt, viele Franzosen sind mit Macrons Politik nicht zufrieden. Julia Borutta, NDR 2 Paris. Wie peinlich ist das Ergebnis dieser Neuwahl jetzt für Macron?
Ja, sehr peinlich und niederschmetternd. Also er hat ja wirklich gehofft, dass er nochmal das Ruder herumreißen könnte, dass die Franzosen und Französinnen sich einfach nur mal abreagieren wollten bei der Europawahl, die ja nun nichts über das Land Frankreich selber aussagen würde, aber er das Gegenteil ist eingetreten. Er hat sich total verzockt. Die Franzosen und Französinnen haben umso heftiger diesen Denkzettel wiederholt und sind massiv zu den anderen Parteien rechts und links geströmt.
Aber das eine ist ja zu sagen, man ist unzufrieden mit Macron, das andere ist dann die extreme Rechte zu wählen. Wie kommt das?
Nun, die extreme Rechte macht, denke ich, vielen ein Angebot, die einerseits Probleme haben, am Ende des Monats über die Runden zu kommen. Also hat sich immer als eine Partei geriert, der Rassemblement National, der eben die Probleme der kleinen Leute in Anführungszeichen versteht. Und andererseits hat der Rassemblement National eben Ängste geschürt vor einer Überfremdung, dass Frankreich seine Seele verlieren könnte, dass Frankreich seine Identität verlieren könnte. Das Thema Immigration, ungezügelte Immigration. Und das hat bei ganz vielen Leuten tatsächlich Widerhall gefunden. Also sie sind mittlerweile, das war anders früher, nicht mehr aus Protest zum RN gewechselt, sondern aus Überzeugung. Und der RN hat wirklich in allen Schächten dazu gewonnen. Bei jungen Leuten, bei Rentnern ganz viel, bei Frauen und auch bei Arbeitern.
Warum ist denn aber Macron mit seiner Politik genau gescheitert? Was ist das Problem, das die Franzosen mit ihm haben?
Also Macron gilt hier als jemand, der sehr autoritär und selbstverliebt regiert hat. Also wir erinnern uns an die Rentenreform, die hat er gegen alle Widerstände durchgepeitscht, hat nicht wirklich auf Gesprächspartner, zum Beispiel bei den Gewerkschaften, gehört. Und er wirkt eben immer so, als sei er jemand, der von oben herab auf die Menschen herunterguckt. Da gibt es wirklich einen großen Überdruss. Und je mehr er redet, desto mehr stößt er die Leute weg. Sogar eigene Weggefährten sagen ihm mittlerweile, einfach mal, Entschuldigung, die Klappe halten, dann geht's vielleicht, aber er redet umso mehr und hatte sich ja auch in diesem Wahlkampf eingeschaltet. Es hat ihm nichts genützt.
Ende der Woche sind Stichwahlen. Glaubst du, es wird sich noch irgendwas an dem Ergebnis, wie es jetzt aussieht, ändern?
Ja, da ist ja jetzt noch Musik drin. Also der Rassemblement National hofft ja, dass er eine absolute Mehrheit bekommt. Dann könnte er quasi durchregieren mit seinem Programm. Die Linke und auch die Liberalen in der Mitte versuchen genau das zu verhindern und hoffen, dass sie vielleicht gemeinsam so etwas wie eine relative Mehrheit zumindest hinbekommen, um dann am Ende mit einzelnen Gesetzen sich immer wieder zu Allianzen zusammenzufinden. Das wissen wir noch nicht. Es ist wirklich eine Stichwahl, in der es ums Ganze geht nächsten Sonntag.
Danke, Julia, für die Infos. Habt ihr es auch gesehen? Das erste Tor dieser EM gegen Spanien. Das war klar gestern im Achtelfinalspiel Spanien gegen Georgien. Und es war ein Eigentor der Spanier. Aber es hat den EM-Titelfavoriten für einen kurzen Moment aus dem Tritt gebracht. Ein paar Minütchen, würde ich sagen, brauchten sie, um sich zu fangen. Aber am Ende war es dann doch ein deutliches, ein souveränes 4:1 für die Spanier. Damit steht Deutschlands Viertelfinalgegner in der Europameisterschaft fest. Matthias Hohm, NDR2 EM-Team. Viele sagen jetzt ja auch, das ist das vorweggenommene Finale. Ist das wirklich so?
Ja, so ziemlich irgendwie. Also Spanien ist für mich die beste Mannschaft im Moment in diesem Turnier. 4 Spiele, 4 Siege haben die Spanier geholt, haben sich, du hast ja gerade schon gesagt, von diesem Georgien kurzen Durchschüttelmoment irgendwie nicht auseinander und durcheinander bringen lassen, haben am Ende 4:1 gewonnen. Das ist eine so talentierte Mannschaft, die teilweise schon so souverän auftritt, obwohl sie ja noch relativ viele junge Kerle da mit dabei hat. Das ist schon ziemlich toll mit anzuschauen und die deutsche Mannschaft hat ja bisher auch ganz gut performt. Also ich würde mich fast dazu hinreißen lassen, dass der Sieger dieses Viertelfinals richtig, richtig gute Chancen hat, dann am Ende auch den Titel zu holen, weil das wirklich, also wer die Spanier aus dem Weg räumt, der ist für mich dann sowieso der Favorit.
Und glaubst du, die deutsche DFB-Elf, die kann das schaffen, die Spanier aus dem Weg zu räumen?
Es wird eine brutale Aufgabe und die wirst du nur als Team irgendwie schaffen können. Diesen Druck der Spanier, wenn die in ihren Ballbesitzphasen da den Ball hin und her zirkulieren lassen, das ist schon atemberaubend. Das Tempo, das sie über die Flügel haben, einfach Wahnsinn. Also es wird nur gehen, wenn sie gemeinsam da irgendwie einen Weg finden, diese Spanier zu knacken. Das hat man gestern auch in dem ein oder anderen Moment mal gemerkt, gerade so in Umschaltsituationen. Also wenn du schnell nach vorne aus der eigenen Abwehr rausspielst, da haben sie dann doch durchaus mal ein paar Löcher auch für die Georgier offen gelassen. Das wäre eine Möglichkeit, die Julian Nagelsmann sicherlich gestern beim Spiel auch aufgefallen ist.
Sag mal, was glaubst du denn, mit welcher Aufstellung Nagelsmann da antreten wird?
Ui, das ist brutal schwer vorherzusagen. Und ich lehne mich nicht mehr so weit aus dem Fenster wie vor dem Achtelfinale gegen Dänemark, wo ich noch so dachte, na ja, bis auf eine Veränderung wegen der Gelbsperre wird er alles gleich lassen. Er hat bewiesen, dass er ja Möglichkeiten findet, Ideen hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er diese Idee gegen Dänemark schon mal angetestet hat, um das dann gegen Spanien wieder zu vollziehen. Also auch wieder mit Leroy Sané zum Beispiel, der ja diese tiefen Läufe dann auch machen kann mit viel Tempo, den Spanien da Sorgen bereiten kann. Könnte mir vorstellen, dass das erstmal gleich bleibt. Aber jetzt am Montag dazu spekulieren, ist noch ein bisschen weit.
Dann fragen wir morgen nochmal nach. Danke, Matthias Hohm. Das Spiel Spanien gegen Deutschland ist am Freitag. 18 Uhr geht's los.
Und das war das NDR 2 Update um 12 mit Jessica Liedke.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.